Auch der Predigtext stammt aus den Prophezeien des Jesaja und ist die Fortsetzung von dem, was wir gelesen haben. Wir hören Gottes Wort aus Jesaja Kapitel 63 ab Vers 15 bis 64 Vers 3. So schau nun von Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du noch unser Vater? Denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von alters her dein Name. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflossen, wie Feuer reisig entzündet und wie Feuer Wasser schieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden, und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten. Und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Von alters her hat man es nicht vernommen, kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Liebe Gemeinde, alle Jahre wieder kommt das Christuskind. So erklingt es seit Mitte November schon fröhlich auf zahlreichen Lautsprechern auf den Adventmärkten. Ich habe gedacht, als handelt es sich alle Jahre wieder kommt das Christuskind, als handelt es sich beim Christfest um ein unwandelbares Naturereignis. Der nächste Winter kommt bestimmt, kann man reimen. Auch mit anderen gefühligen Melodien wird Stimmung gemacht. Wir werden angelockt, uns in den vorweihnachtlichen Einkaufstrubel hineinzuwerfen. Vor einer Woche in Wels, auf die sogenannte Weihnachtswelt, habe ich mich gefragt, welche tiefere Empfindungen verbinden sich eigentlich bei Händlern und Kunden mit diesen altvertrauten Klängen? Jawohl, die Heiterkeit des Advents und die Hoffnungsfreude des Christusfestes gehören auch zu meinen frühesten und fröhlichsten Erfahrungen mit der Helligkeit des Evangeliums als kleiner Junge. Wie habe ich mich immer gefreut mit der Musik. Und wie freue ich mich auch jetzt mit meinen Mitbürger und Mitbürgerinnen. Die meisten sind wirklich froh. Endlich mal wieder richtig feiern. Aber sie machen doch auch ein bisschen einen gejagten Eindruck. Sie verschmelzen zu einer anonymen Masse, welche gezogen und geschoben dahin eilt, um den Anschluss nicht zu verpassen. Jetzt gibt's Weihnachten, gleich danach Silvester und dann schon wieder die Faschingszeit. Doch welche Sorgen, Ängste, ja vielleicht stille Verzweiflung jeder Einzelne mit sich trägt. Wer wagt es, sich darüber auszusprechen? Ja, wie sieht es bei dir aus? Das Leid der Ukrainer übersteigt unsere Vorstellung. Das Land werden der Kalte und der Dunkelheit ausgesetzt. Und täglich hören wir von Teuerungen, die viele Menschen das Leben erschweren zu schaffen. Ehen, Familien zerbrechen. Und auch wir erleben es schmerzlich, wie Freunde und Verwandte schwer erkranken. Wenn wir dann in die Welt im Großen blicken, sieht es noch trostloser aus. Zoveel Toten beim Erdbeben in Indonesien und bei der Flutkatastrophe in Pakistan. Und noch nie waren ambitionierte Ergebnisse auf einer Klimakonferenz so schwierig wie heuer in Sharm el-Sheikh. Kein Wunder, wenn auch Christen fragen, hat Gott sich aus seiner Schöpfung nicht völlig zurückgezogen? Bleiben uns da nicht die frohen Lieder in der Kehle stecken? Aber halt! Nicht alle Adventslieder sind auf einen lockeren Ton gestimmt. Es gibt auch Tiefernste darunter, mit Busch, mit Klagerufen. Und ein solches haben wir soeben gesungen. Es ist der Choral, den im Jahre 1622, denke mal nach, 1622, das ist also 4 Jahre nach Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges, Friedrich Spee verfasst hat. O Heiland, reiß den Himmel auf! Und interessant, der Dichter nimmt damit ein Jesaja-Wort auf, das Wort, das den Höhepunkt unseres Predigtextes bildet. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Also, Herr, komm doch herab. Das ist die Bitte. Und was veranlasst den Propheten zu einem so starken Ausruf? Das können wir eigentlich nur aus dem Zusammenhang des ganzen Kapitels verstehen. Und da geht es um 3 Sachen. Erstens, um das Leiden unter Gottes scheinbarer Ferne. Der Prophet erlebt eine schwierige Zeit mit seinem Volk. Was haben wir gerade gelesen? Vers 18. Feinde sind verwüstend in das Land eingefallen. Der heilige Tempel ist geplündert und geschändet. Viele Opfer liegen erschlagen auf den Straßen. Das Bild kennen wir vom Fernsehen, nicht? Wie kann Gott, so fragt der Prophet, in Namen seines Volkes, wie kann Gott, der Herr der starken Armeen, so etwas zulassen? Waarom lässt er, vers 15, er, der selbst im Himmel troont, so viel Leid über sein eigenes Volk kommen lassen? Waarom greift er nicht ein? Das ist immer die Frage, die ich höre von Leuten, die damit kämpfen. Waarom greift er nicht ein? Fehlt es ihm etwa an Macht dazu? Oder, noch schmerzlicher, an der Liebe? Und damit stoßen wir auf das große Problem, worüber so viele Menschen immer wieder gestolpert sind, auf die Frage, wie Gott so viel Leiden in seiner Schöpfung zulassen kann, obwohl er es verhindern könnte. Viele Leute schließen daraus scheinbar logisch, dass es Gott überhaupt nicht gibt. Jedenfalls nicht der Gott der Bibel. Der Schweizer Dichter Georg Büchner hat die Zulassung von so viel Leid als den Fels des Atheismus bezeichnet. Es ist dann entweder oder. Entweder sei Gott nicht allmächtig, oder es fehlt ihm an Empathie. Und ich frage euch, liebe Brüder und Schwester, werden auch wir, jung und alt, bisweilen nicht von skeptischen Gedanken angefochten? Aber diese Konsequenz zieht Jesaja nicht. Er zweifelt nicht an Gottes Existenz, aber er hat Probleme mit ihm. Waarom hast du dich so von deinem Volk zurückgezogen? Ja, und hast gemerkt? Appelliert an das Herz Gottes. Schau mal, Vers 16. Bist du noch unser Vater? Und gleich, du Herr bist unser Vater. Zweimal. Unser Vater ist er. Und ebenso beruft er sich darauf, dass Gott der Herr auch Israels Erlöser ist. Unser Erlöser, das ist von jeher dein Name. Seit Jahrhunderten. Als Erlöser und Retter hast du dich bewiesen durch die machtvolle Befreiung aus Ägypten. Und seither auch noch in ganz, ganz vielen Situationen. Aber der Prophet weiß auch etwas anders. Er weiß, es gab immer auch wieder Notzeiten, wo Gott seinen rettenden Arm zurückgehalten hat. Und da staat er niemals, waar der erlahmt war. Nein, Israel war seinem Bund untreu geworden, hatte Gottes weisen Gebote missachtet, war von ihm zu anderen Göttern abgefallen. Jesaja ist sich klar bewusst, was der Grund für Israels Elend ist. Erneut hat das Volk schwere Schuld auf sich geladen. Und die steht nun wie ein trennende Mauer zwischen ihm und seinem Gott. Was aber das Schlimmste ist, weil Israel sich trotz vieler Gnadenbeweise als einen unverbesserlichen Rückfalltäter erwiesen hat, behaftet Gott sein Volk nun auf seine Schuld. Kannst du, wer van euch, kannst du den 17. Vers mit trockenen Augen lesen? Warum, Vater, warum lässt du selbst uns abirren von deinem Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Du selbst. Also, dich nicht fürchten, das heißt, dass wir keine echte Reue und keine Sehnsucht nach Vergebung mehr empfinden können. Wir sind abgestumpft. Unser Gottesdienst ist nur noch leere Routine. Also ein göttliches Verstockungsgericht. Liebe Gemeinde, ich frage mich manchmal, ist das nicht genau unsere Situation in Europa? Das alte Europa. Haben wir uns christliches Erbe nicht verschleudert? Und sind auch Kirchen nicht sehr viel Kompromisse mit dem Zeitgeist eingegangen? Zum Beispiel, wie viel Hochachtung gibt es für Ehe und Familie? Auch immer mehr Kirchenangehörige gehen keine Ehe ein, sondern ziehen es vor, in ungebundenen Partnerschaften zu leben. Und vor 3 Jahren kam in den evangelischen Kirchen AB und HB die Einführung der Segnung für alle. Was heißt das? Liebespaaren in allen seksuellen Varianten, die sich zuvor hadden segnen lassen, bekamen nun eine offizielle Trauungsurkunde nachgereicht. Verstehe mir gut, bitte. Gott ist nicht gegen Homosexuellen. Auch sie dürfen in Glaube, Hoffnung und Liebe leben. In dem Glauben, dass Gottes Wille allein gut ist und dass er seinen Geist und seine Gnade schenkt, damit sie als Christen leben können. Das ist möglich. Auch in der Hoffnung, dass sie eines Tages einen neuen Körper haben werden, einen neuen Geist, einen neuen Psyche. Und in der Liebe einer Gemeinschaft, die ihnen zur Seite steht, die Freundschaft anbietet und sie annimmt, weil sie nicht mehr zu verurteilen sind als wir alle. Bitte lesen Sie mal, was wir hier in Neuhofen dort an die Tür geschrieben haben. Wer ist willkommen? Alle Sünden. Aber der rote Faden ist das Wort unseres Schöpfers in 1. Mose 2. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Und wenn Gott Gott ist, Steht es ihm nicht zu, zu sagen, das war mein ursprünglicher Plan? Ich bekam diese Tage einen brisanten Mail von einem Kollegen, der darüber traurig ist, wie die Gemeinschaft in seiner Gemeinde immer schwieriger wird, weil auf diesem Gebiet ganz neue Gegensätze aufgebrochen sind. Wir betrieben regelrechte Selbstzerstörung, schrieb er. Welch ein furchtbare, aber treffende Beobachtung. Das also ist das Unheil, das über Europa gekommen ist. Im Äußeren Rückgang in der Wirtschaft und im Inneren Abkehr vom Gottes Gebot und mangelnde Bereitschaft umzukehren. Ja, ich finde das typisch. Offiziell gibt es Busch- und Betag in Österreich als Feiertag der evangelischen Kirchen. Unsere Buben und Mädchen dürfen freier Tag zu haben. Offiziell. Immer an einem Mittwoch vor dem ersten Advent. Aber als ich Busch- und Betag auf ihrer Webseite angab, erhielt ich die Frage, meinte sie Busch und Beitrag? Auch bei den Pfarrgemeinden gab es keine Beachtung. Wo gibt es heute einen vollmächtigen Ruf zur Buße? Ziehen wir dich vielleicht vor, lieber von Gottes grenzenloser Güte und Barmherzigkeit zu sprechen, statt zur gegebenen Zeit auch seine Heiligkeit aufzuweisen? Wie wir wissen, die kann sich unter Umständen auch in Zorngerichten manifestieren. Also erstens, das Leiden unter Gottes scheinbare Ferne. Zweitens, der Schrei nach Gottes Rückkehr. Was brauchen wir dann jetzt? Was wird im wahrsten Sinne des Wortes notwendig? Dass geistlich sensible Christen in Gebetskreisen zusammenfinden, um wie der Prophet Gott anzuflehen, diesen Teufelskreis von Schuld, Verhärtung und Heillosigkeit zu sprengen. Ich meine, unser Beten, wir haben auch Donnerstag darüber miteinander gesprochen und so auch gebetet. Unser Beten muss eine neue Dringlichkeit annehmen. Wie einen SOS-Ruf, von dessen gehört werden unsere Rettung abhängt. Als Enkel eines Kapitäns weiß ich, ein Schiff ist mit einer Alarmanlage ausgerüstet, um in Ernstfall durch Notsignale andere Schiffe zu Hilfe zu rufen. Wehe, wehe aber, wenn dieses Alarmsystem versagt. Das war der Fall im April 1912. Die Jungs wissen schon vom letzten Mittwoch, worüber wir geredet haben. Als de Titanic mit einem Eisberg kollidierte und rasch zu sinken begann. Und als viel zu spät der Kapitän die Gefahr erkannte, dann ließ er als Notsignal 8 weiße Leuchtraketen aufsteigen. 8 weiße Leuchtraketen. Aber sie würden von einem vorbeifahrenden Schiff ignoriert. Man hielt sie für ein lustiges Feuerwerk. Denn die für den Alarmfall vorgesehene Farbe ist rot. Genau. So kam dann ein schließlich doch zur Hilfe herbeieilendes Schiff für die Mehrheit der Passagiere zu spät. Liebe Gemeinde, wir beten hier als Geschwister zusammen jeden Sonntag. Und auch, ich freue mich darüber, jeden Donnerstag. Und die meisten von uns auch vor dem Essen oder schlafen gehen. Aber wissen wir etwas von der Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit des Betens, in dem es wirklich um Leben und Tod geht? Ewiges Leben, geistlichen Tod. Genau das kennzeichnet das Gebet des Propheten. Es bildet hier das Höhe- und Wendepunkt. Reiß doch den Himmel auf und komme, komme bitte herab. Was für ein erstaunliches Bild. Auf der Rückreise von Friesland letzte Woche erlebte ich ein wunderbares Naturschauspiel. Een dunkle wolkendekke zieht zich bleieren über den ganzen horizont. En ik moet eerlijk zeggen, een beetje bedrukkend legde sie zich ook op mijn gemütszustand. Doch plötzlich riss an einer Stelle der dichte Schleier af. Es bildete sich ein winziger Spalt und durch diesen durch fiel ein strahlendes Sonnenlicht ein. Und auf einmal wird es auch bei mir wieder ein bisschen hell. Jesaja hofft ab sofort auf Erhörung. Und er beschreibt das total spannend. Reiß doch den Himmel auf. Also er vergleicht Gott mit einem gewaltigen Blitz, der auf die Erde niederschlägt. Vers 1, wie in einen Haufen trockenen Reisigs, der sofort lodernd zu brennen beginnt. Also wie ein Feuer unter einem Wasserkessel, aus dem eine mächtige Dampfwolke aufsteigt und die ganze Umgebung einhüllt. Alle Völker sollen, wenn sie dieses mächtige Herabkommen sehen, erschrecken und zittern. Sie können einfach nicht anders als Gottes Macht anzuerkennen und ihm die Ehre zu geben. Denn welchen von all ihren Götzen könnten sie mit unserem Herrn vergleichen? Liebe Gemeinde, wer von uns würde es wagen, so zu beten und solche Auswirkungen von seinem Gebet auch zu erhoffen? Und doch gibt es auch heute Christen mit einer ähnlichen Gebetskraft. Ich habe solche kennengelernt, und zwar aus Korea, wovon wiederholt Leute nach Europa kamen, um Theologie zu studieren. Auch in Kampen, wo ich mit einer koreanischen Pfarrer und seiner Familie, 4 Kinder, sogar auch eine Zeit zusammenlebte. Das hat mich viel gelernt über das Gebet. Es ist nicht übertrieben, die koreanische Kirche zu loben als eine der vitalsten der ganzen Christenheit. Allein in der Hauptstadt, in Seoul, gibt es etwa 30.000 protestantische und katholische Gemeinden. 30.000. Und überall in der Stadt verteilen sie kostenlose Mittag- und Abendessen an Obdachlose und Arme. Und weltweit senden sie Missionare. Ich habe manchmal gedacht, diese Koreaner kommen nicht nur studieren hier bei uns. Das sind richtig Missionare, was sie uns alles erzählen. Fragt man koreanische Christen nach der Ursache, so weisen sie immer wieder auf den ganz großen Stellenwert hin, den das intensive Gebet in ihren Familien und Gemeinden einnimmt. Und manchmal gibt es auch besondere Gebetskampagnen. Darf ich davon etwas erzählen? Das hat mein Freund Eunam Pyun mir erzählt und in einen Brief geschrieben. Wenn das Signal zum freien Gebet erteilt wird, bricht dies gleichzeitig in erschütternder Weise herauf, in Tönen, die abwechselnd wehklagend, flehend oder auch kämpferisch, ja beschwörend klingen können, begleitet von einer spontanen Körpersprache. Die Fäuste kämpfen. O Hananim, O Hananim, O Gott, barmherziger Gott, sieh doch unsere Not an. Komm uns zur Hilfe. Steh deinen Kindern bei, die mit den finsteren Mächten des Heidentums kämpfen und die unseren verlorenen Volksgenossen dein Evangelium bezeugen und ihre Seelen vor ewiger Verlorenheit retten wollen. Sieh doch an, in welchem geistlichen Zustand unsere einst so christliche Universitäten geraten sind, durch die Verweltlichung von Professoren und Studenten, durch ihr tolerantes Leben und das Anfreunden mit fremden Religionen. Lass sie doch umkehren, ja uns wieder ein heiliges Volk und ein priesterliches Königtum werden. Hab Erbarmen, o Gott. Gedenke, was du einst durch die Pioniermissionare und durch die Märtyrer gewirkt hast. Tue ein neues Wunder in diesen unseren Tagen. Schenk uns Erweckung, zünde ein Feuer an, lass es hinausgehen in alle Teile der Erde. Ende Zitat. Nach einer Weile schlägt dann der Ton völlig um. Freudiger Jubel löst die Klage ab, denn die Beter haben die Gewissheit gewonnen. Gott hat ihr Gebet gnädig angenommen. Gott will uns erhören. Komm, Saham nieder! Komm, Saham nieder, Jesu Christe! Danke, danke dir, Jesus Christus! Schließlich dann ein kurzes Signal des Pfarrers durch einen Glockenton vom Pult. Der Gebetssturm schwillt ab und es tritt völliger Stille ein. Um den weiteren Teilen des sehr geordneten Gottesdienstes Raum zu geben. Sie sind ja reformiert. Und jeder ist sich gewiss, Gott wird unser Gebet erhören. Denn oft haben wir das schon erlebt. Liebe Gemeinde, ich weiß, wir können und sollen den Gebet still unserer koreanischen Glaubensgeschwister nicht einfach imitieren. Das würde auch gekünstelt und theatralisch wirken. Sind wir doch durch eine total andere Kultur und eine ganz andere Tradition geprägt und haben ein anderes Naturell, weiß ich schon. Aber von der geistlichen Intensität des Betens im fernen Osten können wir sehr wohl lernen. Soll es unseren Gebeten nicht abzuspüren sein, dass es uns wirklich um das Ganze geht, um das Volk geht, und dass wir Gott etwas zutrauen. Wir sind uns der Verlorenheit von unserem Westminster-Bekenntnis, wir sind uns unserer Verlorenheit einer von Gott getrennten Menschheit bewusst. Aber wir wissen auch, dass nur einer erlösen kann. Jesus, der Sohn Gottes. Und wenn wir in seinem Namen und in seinem Geist beten, wird Gott den Himmel öffnen und bei uns sein. Genau darum geht es in Advent. Advent, er kommt. Es lohnt sich für uns, zu unseren Ursprüngen zurückzufinden. Nicht nur zu denen unserer Kindheit, sondern zu der Krippe des Kindes, in dem Gott selbst für uns sichtbar und erfahrbar ist gekommen. Lasst uns beten, um sein erneutes Kommen in seine Gemeinde und in unsere Herzen, damit von uns eine geistliche Umkehrbewegung in unser Volk ausgeht, um ihre Selbstzerstörung aufzuhalten. Und lasst uns flehen um sein glorreiches Kommen am Ende, damit er allen Völkern Frieden bringt und allem Leiden ein Ende bereitet. Jetzt, Jeremia, freuen wir uns auf ein musikalisches Intermezzo. Zum Schluss. Worauf stützen wir die Gewissheit, dass unser Gebet erhört wird, wirklich erhört wird und dass Jesus wiederkommt? Drei Gründe. Drei. Erstens hat Gott ja die Bitte des Frommen in Israel bereits erhört. Denn in der Geburt Christi hat er den Himmel geöffnet. Und zwar an der entscheidenden Stelle. Von der Jungfrau Maria geboren, kam er als Mensch in unsere Welt, um sein Leben für uns hinzugeben, damit wir ewig leben. Durch seinen geliebten Sohn hat Gott die Welt mit sich versöhnt und uns zu seinen Kindern gemacht. Und so dürfen wir ihm als unserem gütigen Vater vertrauen. Und zweitens können wir Jesu heutiges Kommen auch wahrnehmen in seiner Gemeinde, wenn wir geistlich geöffnete Ohren und Augen dafür haben. Wir begegnen ihm, wenn sein Wort uns anrührend gepredigt, sein Lobpreis gesungen und das heilige Abendmahl gefeiert wird. Nächste Woche ist es wieder soweit, Deo Volente. Wir spüren seine Gegenwart in der liebevollen Zuwendung zueinander. Und auch Gäste, dafür beten wir doch, auch Gäste können in der Gemeinde ein Stück geöffneten Himmels schauen. Dann nämlich, wenn unser Mitgefühl etwas von der Liebe Christi in ihren Freuden und Sorgen widerspiegelt. Und drittens hat Gott uns zuverlässige Verheißungen gegeben, die er einst bei Christi Wiederkunft restlos erfüllen wird. Dann wird Gott selbst sichtbaar bei uns sein. Er wird jede Träne vor unseren Augen abwischen. Es wird kein Tod, kein Trauer mehr sein, kein Klagelied und kein Pein. Denn was früher war, ist vergangen. Amen. Jetzt lasst uns singen Lied 258, Er ist der Erlöser. 258, Er ist der Erlöser.